Friede, Freude, Missio Camp 2019. David Kadel spricht zum Thema Fruchtbare Ohren, warum Gottes Sprechen der Schlüssel zum Erfolg ist.
Heute geht es um göttliche Kommunikation im ersten Teil. Ich habe ja die Freude, die nächsten 4 Tage mit euch zu verbringen. Und Anke hat es gerade gesagt, im Programm ist so ein bisschen was durcheinander geschmissen worden. Ist aber gar nicht so schlimm, weil ich hatte vor, etwas hier hinzuschreiben, damit man sieht, was ungefähr auf euch zukommt. Ich hatte mir nämlich überlegt, dass man in den 4 Tagen 4 aufeinanderfolgende Themen macht. Alles sehr inspirierende Themen. Also als die Anfrage kam von Anke, bist du dabei dieses Jahr, hatte ich mir überlegt, hey, was ist eigentlich so auf meinem Herzen oder auch im Hören, wenn man dann betet und sagt, wow, 4 Themen, weiß nicht, was würdet ihr hier oben von Gott weitergeben wollen oder aus eurem Herzen weitergeben wollen oder aus eurer Erfahrung, aus dem Bibellesen. Und habe ich mir überlegt, es wäre doch nicht schlecht, wenn es 4 Themen sind, die so bam, 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 bam aufeinander aufbauen. Und ihr seht ja, wenn ihr rüber guckt, vielleicht kann demnächst doch jemand kommen und mir mal helfen, wenn man das hier so... Ist geil. Ich dachte, das Kabarett kommt erst später. Das ist cool. Anke, gib zu, das war deine Rache wegen meinem Konfetti, ne? Hat die Anke nochmal kurz an der Schraube gedreht hier. So. Auch schön ist übrigens der Moment, wenn der Techniker das Mikro dem Sprecher in die Zähne vorne noch reintut. Achtung kurz. So.
Ich brauche eine Zahnprothese. Danke, jetzt ist besser.
Karies-Test. So. Jetzt ist es richtig gut. Also, und zwar erstes Thema heute, besser gesagt, die Überschrift der Serie heißt Gott sucht Persönlichkeiten. Dazu werde ich, glaube ich, an jedem Abend ein bisschen was sagen. Warum ist es so wichtig heute, dass wir uns Gott eigentlich auch zeigen und sagen, hey, lieber Vater, ich möchte eigentlich im Laufe der Jahre wachsen. Und das passt ganz gut hierher, weil ich vor circa 20 Jahren das erste Mal hier war und ich habe vorher so ein paar junge Mädels getroffen, die habe ich dann das letzte Mal gesehen, da waren die so und heute waren die plötzlich so, also fast so groß wie ich. Und ich finde es ganz wichtig, dass man sich nicht nur körperlich, sondern dass man sich vor allem innerlich als Persönlichkeit entwickelt. Und warum ist es wichtig? Wenn wir uns Deutschland, unsere Gesellschaft mal anschauen, dann glaube ich, dass so wie heute wahrscheinlich noch nie in Deutschland, in unserer Gesellschaft Persönlichkeiten händeringend gesucht wurden. Und ich habe vorhin ja erzählt, ich arbeite im Fußball und wenn ich einige Projekte mit Jürgen Klopp gemacht habe die letzten Jahre, dann wundere ich mich schon, dass er im Moment so die Top-Nummer-1-Persönlichkeit ist. Keiner macht so viel Werbung wie er und am Ende denke ich so, hey, was ist eigentlich in Deutschland los? Es ist nur ein Fußballtrainer. Hallo? Wahnsinn, ne? Dass ein Fußballtrainer herhalten muss als die Persönlichkeit, zu der alle hochschauen. Früher war Deutschland so das Land der Dichter und Denker und heute der letzte Mohikaner. Ist so ein Fußballtrainer. Also ich glaube, wenn Gott in diesen Tagen hier auf dieses Zelt schaut und uns in die Herzen schaut und das, was wir aus dem Wort, was wir hier hören, machen, glaube ich, dann hat Gott Rieseninteresse zu sagen, hier sitzen die kommenden Persönlichkeiten von morgen, die uns, danke Bruder, preach it, ach das mache ich, Entschuldigung, die uns quasi faszinieren, auch inspirieren. Ich glaube, wir sind eine sehr inspirationslose Gesellschaft oder uninspiriert, sagt man. Und von daher geht es heute beim ersten Punkt um das Thema Kommunikation. Der erste Punkt handelt vom Hören, nämlich fruchtbare Ohren, habe ich das Ganze genannt und werde auch erklären, warum das so einen komischen Titel hat. Fruchtbare Ohren. Ich glaube, dass ein Christ, ein Mensch, der diese göttliche Kommunikation drauf hat. Ich habe immer den Hans-Peter Reuer bewundert. Danke, ne? Stefan, Hans-Peter Reuer, der war ja noch nicht so lange hier auf der Bühne. Das war so ein Typ, wenn der gepredigt hat, dann hatte ich meistens eine Gänsehaut. Der war sehr ernsthaft und ich habe das Gefühl gehabt, dass ich noch ganz weit von ihm weg bin, weil ich dachte immer, wenn der so ein Zelt hat hier, dass wenn Gott einen besucht in seinem Zelt, dann ist es immer der Hans-Peter aus der Schweiz. Ja? Der hat so den direkten Draht. Das war so ein Typ, wenn der über Gott gesprochen hat. Bitte? Österreicher, Entschuldigung. Österreicher, das ist doch dasselbe, glaube ich, oder so. Haben wir hier einen Stream, Livestream? Muss ich mich jetzt entschuldigen? Schweiz, Österreich, das ist dasselbe. Ja. Okay. Na, war keine Entschuldigung, ich weiß. Tut mir leid. Wisst ihr, was auf Schweizerdeutsch Banane heißt? Banane. Okay. Ich finde das eine gute Entschuldigung. Aber ich bin Perser, wir reden auch so. So. Zurück zum Thema, meine sehr verehrten Damen und Herren. Hören. Der Hans-Peter, das war so ein Typ, da hatte ich das Gefühl, wenn er gesprochen hat, der hatte so einen direkten Draht, der Österreicher, zum Herrn. Vielleicht auch, weil er auf den Alpen war. Und ich finde das eine Kunst. Und ich übe da noch immer wieder, dass ich mich frage, und auch hier in diesen Tagen, weil hier ist viel Natur und Stille, wie kriegen wir das hin, Gott zu hören? Und die Menschen, glaube ich, die das können, also nennen wir es mal, ich komme aus dem Fußball, das ist so ungefähr die Champions League des Glaubens. Einer, der sagen kann, ey, ich habe von Gott gehört. Also ich stutze da immer, wenn jemand sagt, Gott hat mir kürzlich gesagt, ich so, what? Der redet mit dir? Ah, warte kurz, muss mitschreiben, was hat er gesagt, was hat er gesagt? So. Und dann denke ich so, okay, wann hat er mir eigentlich was gesagt? Und wenn das schon so schwierig ist, dass wir Gott hören, finde ich, also erstens ist es ein Thema wert hier im Missio Camp und zweitens finde ich, wir Menschen untereinander, wir kriegen ja das schon kaum hin, dass wir gut kommunizieren. Was dieses Beispiel zeigt von einem Cowboy, der einen Indianer trifft und der Indianer macht zum Cowboy so und der Cowboy macht so und dann macht der Indianer so und dann macht der Cowboy so. Dann gehen die auseinander und der Cowboy kommt ins Saloon und sagt, hey, Friend, hört mal her, ich habe getroffen, Rothaut. Das ist ein total verrückter Typ, sagt zu mir, Hände hoch, habe ich gemacht, Hände hoch. Sagt er, Entschuldigung, habe ich gesagt, hey, verpiss dich. So, der Indianer geht ins Wigwam und sagt, ho, hab getroffen, Bleichgesicht, verrückter Typ. Hab gesagt, was bist du? Sagt er, eine Ziege. Sag ich, Bergziege? Sagt er, nee, Flussziege. Zeigt, dass Kommunikation, manche verstehen den immer erst sehr spät, merke ich den Witz. Wenn so ganz hinten ist nochmal gelacht. Kommunikation ist nicht so einfach und wenn es ums Hören geht, vielleicht fällt auf, dass da noch so eine zauberhafte kleine Band hier oben geblieben ist, dann möchte ich mit euch am Anfang mal so einen Improvisationstest machen. Hören, da gibt es ein ganz bekanntes Lied und zwar, immer wenn ich auf euch zeige, würdet ihr als Gruppe rein singen, du da da, ist das möglich so? Also ich würde mal so probieren, das wäre der Test. Und wir machen den Test noch einmal. Und die Band fängt langsam an. Yeah, so langsam habt ihr es raus? Ich bin übrigens der einzige Mensch auf dem Planeten, der noch Beatles-Lieder kennt. Listen, du da da. Do you want to know a secret? Do you promise not to tell? Whoa-oh-oh-oh, closer. Let me whisper in your ear. Let me say the words you hear. I'm in love with you. Ooh. Ein Applaus für die Band, das ist einmal Hammer. Euch gefällt so gut, das spielt ihr gerade weiter, ne? Okay, machen wir nochmal. Und listen. Do da da. Do you want to know a secret? Do da da. Jetzt wird's langsam richtig cool. Oh, 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 closer. Oh Mann, das machen wir bis morgen früh, oder? Vielen Dank. Applaus für die Band. Applaus für die Band. War jemand im Kino bei diesem Beatles-Film von dem Typen, der als einziger Beatles-Lieder kannte? War jemand im Kino? Nein? Ich wollte gerade fragen, ist der gut? Ich war auch nicht im Kino. Na gut. Also, Ohren, listen. Es wäre gut, wenn wir mehr hören würden, weil wir dann, glaube ich, auch mehr Dinge erleben würden. Fruchtbare Ohren. Warum Gottes Sprechen der Schlüssel für Erfolg ist. Was macht man eigentlich mit so einem Kaugummi als Verkündiger hier auf dem Missio Camp? Einmal ins Wasser. Wie geht eigentlich richtiges Hören? Kann man richtig hören? Kann man falsch hören? Ich weiß nicht, wer von euch in den letzten Tagen, ihr seid ja schon einige Tage hier, wer so von den Jüngeren, wer hat schon so ein bisschen durchgemacht, so halb durchgemacht? Sag mal ganz ehrlich, oh, da sind wirklich einige, die, du siehst auch echt müde aus, muss ich sagen. Also ich meine, ich sehe auch schon müde aus, aber da hinten einige, oh, ist schwer, so fast durch. Wer hat ganz durchgemacht einmal, komm? Der Techniker hat ganz durchgemacht. So. Du hast einmal, ah, okay, lang geschlafen. Also stellt euch mal vor, wie kann man richtig hören, wie kann man falsch hören? Stellt euch vor, zwei Leute sitzen hier auf der Parkbank und haben fast die ganze Nacht durchgemacht und sind total fast so am. Und dann muss der eine von den beiden plötzlich total niesen und dann sagt der andere, machst du mir auch eine Dose Bier auf? Das war schon mal falsch gehört. Wie hört man eigentlich richtig? Also ich glaube, wenn wir so merken, ich habe mal gelesen und auch der Daniel Harter, Daniel, kannst du dich erinnern, du hast mal eine Predigt hier gehalten, da habe ich von dir gelernt vor Jahren, dass der Mensch am Tag zwischen 30.000 bis 40.000 Gedanken denkt. Gut, ne? Kriege ich jetzt einen Mickey-Maus-Stempel in mein Heftchen? Habe mir gut gemerkt. So, und das fand ich faszinierend. Danke, Daniel, für diesen, wie sagt man heute, Fun Fact. Und ich fand das aber faszinierend, dass wir von diesen 30.000 bis 40.000 Gedanken nur ein paar Prozent, ich glaube 5% waren es, waren nur positiv. Und der Rest war irgendwie so Blödsinn, den wir denken, oder sehr viel Negatives. Und ich frage mich, wie schafft es eigentlich, dass Gott in unseren Kopf kommt? Schafft er das bei all den Gedanken, die wir so denken? Wie kann man eigentlich Gott hören? Und wenn ich euch jetzt fragen würde, ich meine, ich mache es einfach mal, wer von euch vor kurzem Gott gehört hat, wenn hier jetzt einer sagen würde, ja, habe ich, und dann würde ich zurückfragen, Audio, also akustisch, und er würde sagen, ja, dann würde ich sagen, komm du vielleicht hoch und halt die Predigt, weil ich glaube, dann hast du mehr zu erzählen als ich. Ich glaube, das ist tatsächlich so, wie vorhin gesagt, die größte Kunst. Wer hat Gott schon mal gehört in der Bibel? Ich weiß nicht, ob ihr bibelfest seid. Wie oft kommt es vor? Daniel, du bist sehr bibelfest. Dass Menschen 7-mal? 10-mal ungefähr. Ist nicht viel, ne? Okay, du hast einfach 10 gesagt. Mann, kriegst auch einen Mickey-Maus-Stempel. Also ganz wenige Menschen haben je Gott akustisch gehört. Und ich finde, wenn es so schwierig ist, Gott zu hören, wenn wir uns damit beschäftigen, müssen wir vielleicht einfach mal ganz vorne anfangen. Und sagen, was hat Gott uns eigentlich zu sagen? Was möchte er, dass wir hören? Nicht nur in unserem Kopf, sondern vor allem in unserem Herzen. Vielleicht mal am Anfang so eine Zustandsbeschreibung, apropos hören. Also ich sitze oft im Café, nicht weil ich so viel Zeit habe, sondern weil ich selbstständig bin und zu Hause fällt mir die Decke auf den Kopf. Also nehme ich meinen Laptop mit und setze mich ins Café und arbeite da. Und dann höre ich immer sehr viel. Also ich habe so einen ganz guten Querschnitt, wie wir in Deutschland im Moment so alle so ein bisschen jammern. Ja, also Deutschland hat aber auch ein bisschen Grund zum Jammern scheinbar. Ich gebe euch mal ein paar Zahlen, was in unserer Gesellschaft so im Moment diskutiert wird, was so in der Luft ist, was wir hören. 87% der Deutschen sind unzufrieden mit ihrem Arbeitsplatz. Und da sitzen die auch im Café und erzählen, mein Chef, der ist so ätzend, ich halte es nicht mehr aus. Und der andere, hör auf, da muss ich jetzt so. Und dann erzählen die. Also, dann gibt es noch was anderes. 60% der Deutschen, jetzt kommt ein Knaller, haben Zukunftsängste. Denke ich so, what? 60% der Deutschen haben Zukunftsängste? Was sollen da erst die Schweizer und die Österreicher sagen? Da waren sie wieder. In diesem Moment wurde der Stream Österreich abgeschaltet. Also ich glaube, ihr seid echt lockerer in der Schweiz als wir Deutschen, weil wir haben German Angst. German Angst ist weltweit inzwischen ein Begriff. Da habe ich, glaube ich, hier auch vor 2 oder 3 Jahren mal kurz drüber gesprochen. Wir haben schon so ein Etikett in der Welt. In der ganzen Welt gibt es so einen Begriff über uns Deutsche, German Angst. Scheinbar, wenn wir reden, wir Deutschen, ist es so Angst, viel Angst, was da rauskommt. Ich höre auch das Wort, heute war ich im ICE gesessen und du hörst das Wort Stress, inflationär. Müsst ihr mal darauf achten, wie viele Menschen von Stress reden. Du fragst einen so, und wie ist es? Und dann kommt oft so, ja, geht so, ich habe so einen Stress. Das ist immer im zweiten Satz, müsst ihr darauf achten. So, geht so, und dann kommt, ich habe so einen Stress. Und dann, was hast du denn für einen Stress? Ich war hier im Café pünktlich, ich warte 30 Minuten auf dich. Ja, ich habe so einen Stress. Ja, du hast es gut. Ja, und warum hast du Stress? Ja, keinen Parkplatz gefunden. Ey, was ein Stress. Ja, und was noch? Ja, mein Hund. Ja, ich habe auch einen Hund. Was ist? Ja, Durchfall. Mein Hund, echt jetzt? Ja, das ist Stress. Okay, so. Steuererklärung. Ja, hör auf. So, ich habe Stress. Also alle reden so über Stress. Und ich so, okay. Also ich habe es vor ein paar Jahren ganz bewusst aus meinem Leben verbannt. Das Wort gibt es in meinem Sprachgebrauch gar nicht mehr. Ein christlicher Bruder im Glauben hat mich mal darauf hingewiesen. Er hat gesagt, David, du redest von Stress. Und dann hat er mir so ein bisschen die Haare gewaschen. Das ist nicht so einfach bei mir. Aber und er hat gesagt, hey, was hast du für einen Stress? Und dann habe ich gesagt, hey, du hast recht. Was habe ich für einen Stress? Also über mir, über uns ist eine Wohnung mit einer Familie, die haben ein behindertes Kind, die manchmal die halbe Nacht die Kleine durchschreit. Die ist 8 Jahre alt. Und wenn die Mutter sagt, ich habe Stress, dann würde ich sagen, ja, die hat wirklich Stress. Das lasse ich gelten. So, aber dieses, wir sind so unzufrieden und keiner hilft uns. Deutschland landete kürzlich auf dem Platz 34, als viele, viele Länder gefragt wurden oder Menschen in Ländern, wo sind Menschen am glücklichsten? Da waren wir nur 34. Also nicht so gut, glaube ich. Es gibt auch eine erschreckende Zahl. Seit dem Jahr 2006 nehmen die Selbstmorde sehr zu. Ich weiß nicht, warum seit 2006. Vielleicht war die WM 2006 in Deutschland und man hatte irgendwie noch Ablenkung und alles war bunt. Und dann war die WM vorbei und auf den Straßen getanzt mit Menschen und da war jeder wieder in seiner Blase. Ich liebe den Film Matrix, müsst ihr unbedingt gucken, wo Menschen so vereinzelt sind. Alle sind so in so einer künstlichen Blase und die Gesellschaft geht und man wird so gemolken in dem Film. Und seit diesem Jahr geht so die Kurve. Inzwischen haben wir 10.000 Menschen pro Jahr, die sich umbringen, leider. Das ist natürlich der Gipfel von dem, was wir so hören. Und ich glaube, das macht mit uns allen etwas. Lady Diana, die hat mal einen tollen Satz gesagt, der geht unter die Haut. Die hat gesagt, die schlimmste Krankheit unserer Gesellschaft ist, dass wir uns nicht geliebt fühlen. Das finde ich sehr nachdenkenswert. Die schlimmste Krankheit, sagt sie, unserer Gesellschaft, dass wir uns nicht geliebt fühlen. Und wir als Christen, wenn wir uns hier treffen und wir wissen, wovon wir reden, wenn jemand Liebe sagt, dann macht es Ding in meinem Ohr und ich denke so, Liebe, Gott, Liebe, das verbinde ich. Und dann heißt aber, ja, wir fühlen uns nicht geliebt. Was machen wir damit? Wie gehen wir damit um? Wie fragen wir uns hier zusammen im Dialog vielleicht, was machen wir in Deutschland mit Menschen, die sich nicht geliebt fühlen? Wie gehen wir auf die zu? Ist es denn nur diese Information, die denen fehlt? Und das glaube ich gar nicht. Also vor 2 Jahren, war das vor 2 Jahren? 500 Jahre Luther? Ich glaube 2017, oder? Da hat irgendwie, glaube ich, jeder in Deutschland mitgekriegt, dass der Luther das Evangelium übersetzt hat. Und man hat sich dann gefragt, was war denn das nochmal, das Evangelium? Da gab es doch so, und dann in jeder, selbst in der Tagesschau kam es vor, Luther und Gott liebt dich. Ich glaube, an der Information liegt es nicht. Wenn du jetzt 80 Millionen Deutsche fragst, schon mal gehört, Gott liebt dich? Jesus, Weihnachten, Ostern, hallo, klingelt da was? Ich glaube, das ist jetzt keine neue Information. Und wie kommt es, dass all diese negativen Dinge, die ich aufgezählt habe, warum leben wir 2019 nach Christus in Deutschland? Also jeden Morgen, wenn ich mein Handy anschalte, müsste ja da eigentlich stehen, 2019, Juli nach Christus, weil nach ihm haben wir die Zeit. Jeder Mensch hat ein Handy. Normalerweise müsste man sich immer an Silvester fragen, hey, warum überhaupt stellen wir diese Zeitrechnung nach Jesus? Und bei Jesus würde auch bei jedem klingeln, das ist doch der, Gottes Liebe und so. Es ist, glaube ich, nicht die Information. Paulus hat damals, vor langer, langer Zeit gesagt, in Römer 10, Vers 14, wie können Menschen an Gott glauben, wenn sie noch nie von ihm gehört haben? Und damals war das natürlich was Neues. Da war das nicht wie heute, wo einer was postet und es geht um die ganze Welt und alle wissen es sofort, wenn Donald Trump mal wieder was twittert. Geil. Aber heute, also Paulus, wie können Sie glauben, wenn Sie es noch nicht gehört haben? Heute, wie ich gerade versuche auszuführen, heute hat es doch schon fast jeder gehört. Das Evangelium übersetzt, die gute Nachricht, ist doch eigentlich gar keine neue Nachricht mehr, sondern man kennt's. Also wie kommt es dann, dass Menschen sagen, ja, das mit dem Glauben, das berührt mich nicht mehr. Ich glaube da nicht dran. Ich habe ein schwieriges Leben voller Stress, Zukunftsangst, Unzufriedenheit trage ich vor mir her. Ich glaube, wenn wir mal so ins Evangelium, in die Bibel reingucken, was ist eigentlich das Evangelium? Ich habe selbst mich nochmal gefragt, gesagt, wie würdest du es eigentlich so auf den Punkt bringen? Was ist es denn genau, was Jesus da macht? Also er liebt uns, klar. Wen der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Ich glaube, wenn ich solchen Menschen begegne, wo ich relativ schnell im Gespräch merke, das ist ein Mensch, der hat wirklich eine große Unzufriedenheit, der hat auch Ängste und das ist auch okay. Und ich würde nie so etwas verurteilen, ich habe auch meine Ängste. Aber wenn ich dann so merke, hey, dieser Mensch ist nicht frei, also der ist in so einem Laufrad, der hat wahrscheinlich noch nie gespürt, was heißt es, von Gott geliebt zu sein und nur das brauche ich und nichts anderes. Und das zu erkennen, das ist eine Offenbarung. Zu erkennen im tiefsten Herzen, nicht im Kopf, sondern hier drin zu sagen, hey, der liebt mich und das genügt und ich muss nicht meine Likes zählen auf Instagram, damit ich weiß, ich bin gemocht. Schon 30 Likes, scheinbar bin ich doch nicht so ein Trottel. Ja, es sind schon 50, wow, die Leute scheinen mich zu mögen. Morgen poste ich nochmal, aber es sind plötzlich keine Likes, werde ich unsicher. So, das macht frei. dem Ganzen nicht nachzujagen. Ich habe heute gelesen, dass es Menschen gibt, die tatsächlich auf Facebook und Instagram für Tausende von Euro junge Leute Likes kaufen. Ich weiß nicht, ob ihr das wusstet. In Indien oder Indonesien, irgendwo sitzen Leute den ganzen Tag hier. Hello, I'm in New Delhi. I will give you a like. I love you. Ding, dong, bang, bing, dong, ding, dong. Instagram, Facebook, like, da, ding, dong, ding. Dann streichel die heilige Kuh und noch ein Like dazu. Ding, bang, bang, ding, da, du, ding. So. Und dann hast du da 3000 Likes in Indien gekauft. Und ich frage mich, okay, wie viel hat es sich gekostet? Sagt, hey, ich habe ein Schnäppchen gemacht, nur 1000er. Ich sage, what? 1000 Euro für 3000? Ja, aber die Influencer, ich brauche das. Ich brauche die Follower. Weißt du, Jesus hatte 11 Follower, die haben so 2000 oder so. Was ist los mit unserer Gesellschaft? Warum verbinden wir immer Anerkennung und Likes mit, ich bin geliebt? Und ich kenne einige, es sind nicht viele, aber in meinem Umkreis, die auch mehr und mehr da aussteigen und sagen, hey, ich bin okay vor Gott. Das hat mich frei gemacht. Danke Gott. Ich brauche keine Anerkennung. Ich steige da mal aus diesem Likes und Anerkennung, Lechzen, Suchen, Jagen. Und das ist tatsächlich Freiheit. Und das müssten wir Menschen wieder mehr erklären, inspirierend, dass sie wach werden und sagen, hey, Jesus, der hat diesen Namen der Erlöser und jetzt merke ich, was Erlösung heißt. Das erlöst mich wirklich von diesem ständigen Denken, ich bin nicht in Ordnung, ich muss erst was fotografieren und reinstellen, damit ich mithalten kann. Vor allem junge Leute haben da, brauchen da echt einen Coach, brauchen da echt inspirierende Ermutiger, die sagen, du brauchst es nicht, wir lieben dich auch so. Du brauchst deinen Döner nicht fotografieren, ich mag dich auch so. Ich glaube, dass, apropos Hören, auf was hören wir? Wir haben auch so eine Problematik, dass wir alle auf den Zeitgeist hören. Ich höre ganz oft in Unterhaltungen, dass Leute mir sagen, ja, das macht man jetzt so. Ja, und dann sage ich so, wie, jetzt habe ich da was verpasst? Ja, inzwischen ist das so, Facebook ist schon out, man ist auf Instagram und jetzt macht man das und morgen das. Und ich denke so, okay, und um was geht's eigentlich? Ja, du musst Influencer, die influenzen uns alle. Ich weiß nicht, Influenza kenne ich, wenn man so in Ägypten. In Ägypten hatte ich mal Influenza, leck mir am Arsch, Alter, da hatte ich so, ey, da wusste ja gar nicht, wohin gehen mit dem Ganzen. Ja, hat so ihr Klo, Toilettenpapier, also Influenza. Und dann habe ich mir da die Influenza angeguckt, auf die alle so hören, ja, heute geht es ums Hören. Auf was hören wir denn? Und dann ist da so, kennt ihr Mats Hummels, der Fußballer, ja, geiler Kicker. Und dann hat er so eine Frau und da ist sie gefragt worden kürzlich, ich glaube im Bahnmagazin oder irgendwo, und was machen Sie beruflich? Ich bin Influenza. Und so, ja, und was influieren Sie so? Ja, ich habe 2,8 Milliarden Follower und erstmal morgens zeige ich, wie man die Nägel macht und dann die Eyelashes und dann, wenn der Mats nach Hause kommt, zeige ich, wie man einen Smoothie macht mit Ingwer und Spinat und dann gehen die Zahlen nach oben, da gebe ich schon 5 Milliarden Follower. Und ich so, echt, das ist ein Beruf, Influencer. Schatz, willst du auch Influencer werden? Du bist Psychologin, den nimmt doch keiner mehr ernst. Hey, hör mal auf. Okay. Influencer. Wenn ich mal groß bin, werde ich Influencer. Das ist der Zeitgeist, auf den wir so hören. Leute, der Zeitgeist ist krass. Ich habe abends, ich muss mal was Peinliches erzählen. Abends meine Frau schon im Bett, ich ein bisschen am Zappen und dann sagt sie immer, Schatz, jetzt kannst du mal die Filme gucken, die du sonst nicht gucken kannst, weil ich stehe ja nicht so auf Thriller. Und so. So, und dann denke ich, also, ich gucke mal einen Thriller. Und kam aber kein Thriller. Und da bin ich auf RTL 2 hängen geblieben. Alter, können wir alle unter 6 Jahren rausgehen? Ist ja keiner da. Auf RTL 2, da gucke ich so eine Sendung und ich konnte nicht schnell genug umschalten, weil es war auch spannend. Da war so ein Typ und da waren 6 Frauen, kompletto tutti, nackt, also wirklich nackt, in so einer Box. Und die Box, ja, die Jungen lachen schon, ihr findet das geil, die Sendung, ja? Ah, ihr seid die, die das immer gucken. Super. Ja, ihr könnt mal rausgehen, ja. Und dann ging die Box bis hier hoch. Also jetzt mal ernsthaft, Frauen, die waren untenrum nackt, die Box geht bis hier. Und jetzt ist da so eine Moderatorin, Milka, die kannte ich von Viva oder so. Die war früher mal seriös, glaube ich. Ne? Und dann sagt die zu dem Typen, und welche von den 6 gefällt dir so am besten? Willst du mal gucken? Ich so, Gott! Schatz, schläfst du schon? Was geht hier ab? Dann ging das Ding hoch und so, wie findest du die Brüste und so? Ich so, hey, RTL 2? Weißt du, wenn es so Beate Use gewesen wäre, TV oder so. Aber es ist normales Fernsehen. Also ich habe 2 Nichten, die leben in der Nähe von Reutlingen. Das sind Zwillinge. Die sind beide so 12, 13. Ich denke so, was macht das mit denen, wenn die das gucken? Denken die auch, dass alle irgendwie nicht ganz dicht sind da oben. Alles, was so im Fernsehen frei. Also der Zeitgeist, was so passiert, finde ich, da muss ich echt schlucken. Das ist sehr bedenkenswert, das Mindeste gesagt. Ich glaube, dass wir Gott nicht nur aus den Augen verloren haben, also die Sinne, Augen, sondern längst auch verhört haben, Gott zu hören, verlernt haben, Gott zu hören. Und eigentlich hat es auch Tradition. Also ich gehöre sicher nicht zu den Menschen, die sagen, oh, früher war das alles super. Bestimmt nicht, weil Tradition, die Geschichte der Menschheit, ist eigentlich eine Geschichte des Ignorierens von Gott. Nämlich, also ignorare für junge Leute, die nicht wissen, was ignorieren heißt. Ignorieren heißt nicht nur nicht wissen, sondern auch nicht kennen wollen. Also das ist ignorant. Einer, der etwas nicht weiß, ist ja nicht schlimm, das kann man dann lernen. Aber einer, der sagt, nee, da will ich gar nichts davon hören. Und das finde ich ganz spannend. Und das war schon früher so, dass Menschen sich einfach damit nicht befassen wollten. Ich will es nicht hören, was du da sagst, Digga, von deinem Jesus und so. Ich will es nicht hören. Ich weiß nicht, ob ihr solche Menschen kennt, die dann manchmal ein bisschen aggressiv werden, weil sie sagen, hey, was ist das mit diesem Jesus und Gottes Liebe? Ich will es echt nicht mehr hören. So, und da muss man dann ganz ruhig bleiben. Stephanus, der mal eine Predigt gehalten hat, dem ging es auch so, der hat eine Predigt gehalten vor einer Menschenmenge und hat erzählt von Abraham, von Josef, von Mose, von David und vom Volk Israel und hat erzählt von Menschen, fand er scheinbar spannend, der Stephanus, die Gott ablehnten. Und er sagt dann in seiner Predigt, ihr seid wirklich unbelehrbar, fuhr Stephanus fort. Ihr habt eure Ohren für Gottes Botschaft verschlossen und auch euer Herz gehört ihm nicht. Und jetzt predigt er, nennt mir einen einzigen Propheten, den eure Vorfahren nicht verfolgt, den sie nicht umgebracht haben. Und die Geschichte ist eigentlich echt bitter. Die Menge, da heißt es, sie schrien aber laut und hielten sich ihre Ohren zu und stürmten einmütig auf ihn ein und steinigten ihn. Das ist Wahnsinn, oder? Menschen, die dann wirklich ihre Ohren zuhalten und sagen, eher bringen wir ihn um, als dass wir uns das weiter anhören. Ich glaube, das stimmt etwas auch mit der Wahrnehmung nicht. Ich habe das Gefühl, dass das Tradition hat, dass Menschen, sobald die von Gott hören, immer da irgendwas verwechseln. Warum wollten die Menschen das nicht hören? Ja, es ist doch der liebende Gott, von dem Stephanus und all die, die ihr zitiert, sprechen, von dem wir heute sprechen. Wollen Menschen nichts von Liebe hören? Ich glaube, wir lieben doch alle Liebesgeschichten. Machen wir da irgendwas falsch? Vielleicht können wir da mal drüber sprechen die nächsten Tage. Mal beim Essen, anstatt es zu fotografieren, mal darüber sprechen. Hey, warum haben Menschen so ein Problem, das zu hören? Denken die, da kommt was Kleingedrucktes? Also ich mag so Vertreter oft nicht, wenn die so in meiner Wohnung sitzen, die wollen mal was andrehen. Ja, die Versicherung, das brauchen sie. Und dann denken sie, ja, da kommt gleich was Kleingedrucktes. Aber wir im Christsein, haben wir irgendwie was falsch gemacht? Haben wir was Kleingedrucktes, wo die Menschen sagen, ja, 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 und dann kommt gleich das? Und deswegen will ich es gar nicht hören? Oh, ich glaube, wir haben echt viel scheinbar falsch gemacht. Weil ich so viele Menschen treffe, die dann abwinken, wenn man so hört, ah, Christian, na, lass mal. Markus 4, Vers 23, wenn jemand Ohren hat zu hören, der höre, sagt Jesus. Und in einer anderen Stelle sagt er, das Herz dieses Volkes ist verfettet und mit ihren Ohren hören sie schwer. Was sagt uns Gott eigentlich heute? Damals von Jesus gibt es so viele Zitate, wenn man das mal nachschlägt, übers Hören. Was sagt uns Gott eigentlich heute, 2019, nach Christus, nach seinem Sohn? Wie können wir in dieser Reizüberflutung so viel in der Luft, so viel Ablenkung mit meinen Fußballern, aber auch mit Führungskräften, generell mit Menschen, mit denen ich arbeite, geht es immer wieder um die gleichen Dinge. Dass ich immer wieder Menschen versuche, bewusst zu machen, also selbstbewusst zu machen, indem ich ihnen tausendmal sage, du musst deine Ablenkungen, all diese Reize vom Handy, vom Tablet, 5,5 Stunden fern am Tag im Schnitt, du musst das in den Griff kriegen, sonst wirst du nie zur Ruhe finden, nie zu dir finden, nie souverän mit Druck umgehen können. Menschen, habe ich das Gefühl, und ich gehöre auch oft dazu, wenn ich zu viele digitale Bildschirme in meinem Leben habe, merke ich, dass ich so ein bisschen nervös werde. Da werde ich so ungnädig, so dünnhäutig. Da rede ich vielleicht auch ausnahmsweise mal von Stress. Ich glaube, wir müssen uns gegenseitig wieder neu beibringen. Hey, auf was hören wir? Wie können wir diese ganze Reizüberflutung abschalten, ihr entkommen. Ich liebe das, wenn Menschen offen sind und auf mich zukommen und sagen, hey, ich würde ja gern, was mache ich denn da? Und ich empfehle Leuten dann ganz gerne kleine Fluchten. Ich sage, der Tag, der ist Wahnsinn für viele Menschen. Die sind in so einem Laufrad, das ist ohne Ende Hektik. Kleine Fluchten heißt immer wieder mal ausbrechen, Gott suchen, sich ans Klavier setzen, das tut mir gut, wir haben ein Klavier zu Hause. Ich setze mich ab und zu hin, auch wenn ich keine Zeit habe. Ich denke, hey, komm, ich spiele mal ein bisschen. Auf dem Balkon sitzen, ohne das Handy. Abends um 6 schließe ich das Handy in so eine Küchenschublade, weil ich kann es nicht mehr sehen. Es belästigt mich fast schon. Ich suche mir so kleine Fluchten, wo ich sage, so jetzt mal so durchatmen, wieder zu mir finden erstmal, wer bin ich? Und dann ist überhaupt der Boden, die Grundlage da, dass Gott ist auch noch, über den reden wir jetzt gerade. Also bevor ich Gott höre, muss ich ja erstmal mal die ganzen To-Do-Listen, meinen Kopf mal leer machen, die ganzen Gedanken mal, stopp. Ich lese gerade ganz viele Bücher so parallel über Bewusstsein. Sehr interessant, wie wir, was Meditation zum Beispiel mit Menschen macht, wie wir mal so aussteigen können aus diesem, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, so dieser Gedankenterror, dass ständig ein Gedanke kommt. Man hat was erreicht und anstatt, dass man jetzt jubelt und feiert, kommt schon der nächste Gedanke und sagt, ja, aber hast du daran eigentlich schon gedacht? Und wir freuen uns gar nicht mehr richtig. Wie können wir aussteigen? In Jesaja 30, Vers 15 habe ich was ganz, ganz Tolles gefunden, das mag ich sehr. Da spricht Gott und sagt, wenn ihr, jetzt kommt etwas im Konjunktiv, wenn ihr umkehrtet und stille bliebet, so würde, dreimal Konjunktiv, euch geholfen. Wenn ihr umkehren würdet und stille sein würdet, sind wir aber nicht, so würde euch geholfen, also wird uns nicht geholfen. Durch stille sein und Vertrauen nochmal würdet ihr stark sein. Jesaja 30, Vers 15. Lest euch das mal durch, die Tage hier. Wir haben ja Zeit. Und dann sagt Gott, aber ihr habt nicht gewollt. Ja? Und er gibt uns trotzdem nicht auf. Das liebe ich an Gott, dass er uns trotzdem nachgeht. Er sagt nicht, okay, kennt ihr das noch? So, aus meiner Jugend kenne ich noch, wer nicht hören will. Danke. So. Also, und Gott ist dann nicht der, der sagt, na, jetzt, Daniel, 10-mal und so wie mit deinem kleinen Sohn, mit dem Levi, dann gibt es eine. Nein, Gott ist barmherzig. Und in dem Vers heißt es auch, er geht uns hinterher. Und er könnte auch sauer sein. Also es gibt auch Passagen im Alten Testament, da kann ich Gott auch nachvollziehen, dass er sauer ist, dass er sagt, hey Leute, wie viele Wunder. Jesus hat das auch gesagt. Was wollt ihr noch alles sehen, damit ihr hört und stille seid und mir vertraut, nicht im Konjunktiv. Wenn ihr umkehrtet und stille bliebet, dann würdet ihr stark sein. Und wisst ihr, manchmal, wenn Menschen zu mir kommen in meiner Arbeit und sie dann, wenn ich sie frage, wie kann ich dir helfen? Und es läuft darauf hinaus, dass sie gerne stark sein wollen. Ich habe letztes Jahr mit Jürgen Klopp ein Buch geschrieben mit anderen Fußballern und habe lange überlegt, wie nenne ich das? Und habe dann den Titel, was macht dich stark? Ich habe den Titel genommen, weil es in meiner Arbeit fast täglich vorkommt, dass Menschen sagen, hey, was macht mich denn wieder stark? Und manchmal komme ich dann an diesen Vers auch, dass ich sage, hey, in der Bibel heißt es übrigens, die Menschen sind stark, die Stille haben, weil dadurch das Vertrauen wieder wächst. Also durch Stille allein nicht, aber in der Stille finden wir wieder Gott. Gott spricht nicht laut. Also ungefähr so spricht Gott. Es ist kaum zu hören, finde ich. Und Ich habe manchmal das Gefühl, dass es eine Kraftanstrengung ist und dann setze ich mich hin und sage, David, denk doch mal 10 Minuten nicht an Pizza, Fußball, Playstation, Sky, die Konferenz, nein, so, und oh, wie kriege ich diesen Kopf eigentlich? Und ich versuche mich so anzustrengen und wahrscheinlich guckt Gott von oben so, hey, Herr Kerle, hast du das schon immer so gemacht? Gott ist übrigens Schwabe, wusstet ihr das? Ja. Ah, Kerle, ich weiß nicht, was ich mit dir machen soll. Du bist ein Kerle, hei. So. Und ich so, hat das nichts mit Kraftanstrengung zu tun? Nee? Meditation und so schwitzen, ich höre dich nicht. Er so, nein, das hat was mit Sehnsucht zu tun, würde Gott dann flüstern. Der würde sagen, hey, hast du die Sehnsucht, mich zu hören? Weil dann ist es keine Anstrengung, dann ist es etwas, wo du dein Handy und deine Ablenkungen und all die Prioritäten, also bei mir, ich bin so ein Fernsehjunkie, ich liebe gute Filme, meine Prioritätenliste ganz oben. Oder Musik hören, so all die Dinge lesen und du würdest das alles mal wegpacken und sagen, hey Gott, ich habe so eine Sehnsucht, dass du wieder meine Priorität Nummer eins bist. Und als ich hierher gefahren bin heute im Zug, habe ich mich auch gefragt, David, was machst du eigentlich jetzt hier die nächsten Tage, also außer abends? Und da dachte ich, wenn ich jetzt mein Herz mal frage, und mein Herz hat mir so leicht, ganz auch leise signalisiert, hey, deine Sehnsucht ist doch, dass du hier wieder Zeit hast, Gott zu finden, weil die Zeit findest du zu Hause nicht oder du nimmst sie dir nicht. Deine Prioritäten, David, sind auch nicht gut gesetzt, weil Gott an irgendeiner Stelle, das ist jetzt mein Wecker, schon wieder Reizablenkung, weil Gott an irgendeiner Stelle ist. Und hier hat bei mir das auch angefangen, dass ich vor 20 Jahren, ich habe es vorhin kurz angedeutet, bin ich da oben, da gibt es eine Kapelle, ne, bei euch. Und da war eine Freizeit, da war ich damals mit dem ERF da, dann beim Evangeliumsrundfunk gearbeitet. Und ich hatte plötzlich so eine Sehnsucht, weil in meinem Leben ging nichts voran. Und ich war auch einer von diesen vielen Menschen, die sehr unzufrieden waren. Ich war Christ, ich wusste ganz viel aus der Bibel, ich wusste, ich komme in den Himmel, Jesus liebt mich, alles cool, alles paletti. Aber irgendwie war so die Luft raus, da war kein Kick mehr. Ich habe Gott gar nicht mehr gehört. Und hier vor 20 Jahren ist es passiert, dass ich dann mit 2, 3 Leuten, die dieselbe Sehnsucht hatten, in diese Kapelle, wir sind da hingegangen, haben gesagt, komm, wir nehmen die Gitarre mit und machen einfach mal eine Zeit des Suchens. Jetzt gar nicht groß beten, nicht immer reden, einfach mal so, wie lange würden wir das aushalten, haben wir damals gesagt, still zu sein. Jesaja heißt da, wenn ihr stille bliebet, bleibt mal still, sagt er in Jesaja Gott. Dann kommt Gott plötzlich und in die Sehnsucht hinein, weil wir wollen es, dass er kommt. Vom richtigen Hören. Da heißt es in Markus, und hier geht es auch eigentlich um die Sehnsucht, wenn Jesus erklärt, ihr kennt die Geschichte von dem Sämann, der da den Samen sät und es fiel auf den Weg und da kamen die Vögel und haben den Samen, also das Samen, das Wort Gottes, hören Menschen, es fällt auf den Weg, die Vögel nehmen es, einiges fällt auf Felsen und als die Sonne aufging, wurde einiges verwelkt, manches fiel unter die Dornen und so weiter. Ihr kennt wahrscheinlich die Geschichte, manches fiel auf gutes Land. Was ich viel lieber noch vorlese, ist, wie Jesus es dann erklärt. Und als er allein war, fragten ihn, die um ihn waren, erklär uns diese Worte. Und er sagt, hey, das Gleichnis werdet ihr nur so verstehen. Ein Sämann sät das Wort. Das aber sind die auf dem Wege, wenn das Wort gesät wird und sie es gehört haben. Also Menschen hören das Wort Gottes, dann sagt Gott, Jesus, da kommt zugleich der Satan und nimmt das Wort weg, das in sie gesät war. Aha. Desgleichen auch die, bei denen auf felsigen Boden gesät ist. Wenn sie das Wort gehört haben, nahmen sie es sogleich mit Freude auf. Schon mal gut. Aber sie haben keine Wurzel in sich. Und wenn Bedrängnis kommt, dann fallen sie sogleich ab und es passiert nichts. Und die, bei denen das Wort Gottes unter die Dornen fällt, da sind es die Sorgen der Welt. Und ich glaube, das ist so unser Thema. Die Sorgen der Welt ersticken das Wort Gottes und es bleibt ohne Frucht. Und zum Glück gibt es ein Happy End, dass Jesus sagt am Ende, diese aber sind es, bei denen das Wort Gottes auf gutes Land gesät ist. Die hören das Wort und nehmen es an und bringen Frucht, manche 60-fach, 30-fach, manche 60, manche 100-fach. Und ich merke, dass ich eine ganze lange Zeit zu denen gehört habe, die das Wort Gottes gehört haben, aber es fiel, und deswegen bin ich Jesus dankbar für dieses Beispiel, es fiel bei mir auch unter Dornen. Und die Dornen, also meine Sorgen, haben das Wort Gottes erstickt. Ich gebe euch ein Beispiel. Ein Vers aus 1. Petrus 5, Vers 6, den kennen wahrscheinlich die meisten. All eure Sorge werft auf Gott, denn er sorgt für euch. So, ein Mensch, der diesen Vers hört, glaube ich, finde den erstmal ziemlich positiv. Alle eure Sorgen, also nehmt bitte eine Sorge, die ihr habt, irgendwas, was euch hier heute gestört habt, und hier ist ein Kreuz und werft es quasi so in Gedanken auf das Kreuz. All eure Sorgen werft auf ihn, auf Gott. Denn er sorgt für euch. So, dieses Wort ist nur dann, erklärt Jesus, auf fruchtbaren Boden gefallen, wenn einer tatsächlich es tut und loslässt. Ja, ich habe mir angewöhnt vor einigen Jahren, wenn ich Amen sage nach einem Gebet, dass ich dann auch nicht mehr darüber
negativ oder sorgend nachdenke. Weil Jesus würde ja so sagen, Alter, du hast gerade so sei es gesagt, warum sorgst du dich eigentlich immer noch? Ja? Das heißt, ein Mensch, der sagt, ich lasse es los, ich werfe meine Sorge auf ihn und Gott sorgt für mich. Wow, also mehr Evangelium geht ja gar nicht. Das ist ja etwas, was einen frei macht, dass der dann dasteht und sagt, hey, Gott sorgt für mich. Und das, wenn dann die Gedanken kommen, und ich kenne das, wenn dann der eine Gedanke kommt und sagt, ja, aber warum tut dein Knie dann noch trotzdem noch weh? Hab kürzlich einen Fußball aufs Knie gekriegt, riesen Bluterguss. Sondern betest du auch und du lässt los, aber der Gedanke kommt wieder und sagt, David, merkst du was? Bluterguss ist immer noch da. Dein Gebet ist irgendwie nicht so cool, ne? Du hast nicht so eine Power. So dieser Krieg im Kopf. Und ich sage dann zum zweiten Mal, nein, ich lasse es los. Und Jesus ging es genauso. Lest mal bitte die Passage durch, wo Jesus versucht wird vom Satan in der Wüste. Und dreimal kommt der Teufel in Jesu Kopf und sagt ihm dreimal Dinge, um ihn zu ärgern. Und Jesus sagt dreimal, stopp. Es steht geschrieben, fängt es dreimal an. Jesus diskutiert nicht, sondern sagt dreimal, es steht geschrieben. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sagt Jesus dem Teufel. Und irgendwann geht er weg. Und ich versuche so seit einigen Jahren zu leben. Und wer mich kennt, der weiß, dass ich sehr, sehr oft in der Freude bin. Dass einige Freunde, die mich nicht so gut kennen, die fragen mich immer, hey Kadel, was nimmst du eigentlich für Drogen? Was kann ich da auch was von haben? So, und dann sage ich immer, ja, meine Droge heißt Gott. Also ich lasse los und ich nehme es nicht wieder zurück. Ich trage nicht eine Sorge zum Kreuz auf dem Zettel, häng's mit dem Nagel ans Kreuz. Fand ich in Jugendgottesdiensten früher immer toll, konntest da was draufschreiben. Und wenn dann der Pfarrer draußen ist und das Licht ist aus, schleiche ich mich nachts in die Kirche und nehme den Zettel wieder. Ja? So, und sagst du, nein, ich will mich lieber selber sorgen. Gott kriegt das eh nicht hin. Na, ich lasse es da. Also ich habe kürzlich eine ganz, ganz tolle Beschreibung gefunden über Glaube. Der hieß es auf Englisch, Prayer is bringing your needs to God. Also Gebet bedeutet, bringe deine Angelegenheiten oder deine, was heißt Needs, Daniel, deine Sorgen, danke, zu Gott. Gebet heißt, bringe deine Sorgen zu Gott. And faith is leaving them there. Glaube ist, sie auch da zu lassen. Das fand ich eine ganz tolle Beschreibung. Das hatte ich mal so auf meinem WhatsApp-Status. Klasse, damit ich es nicht vergesse. Ja? Gebet heißt, Sachen zu Gott zu bringen. Aber es reicht manchmal nicht. Glaube heißt, sie auch dazu zu lassen. Dass wir unseren Sorgen, den Dornen sagen, nee, du erstickst mein Wort, was ich hier am Missio Camp höre. Du schaffst es nicht, es zu ersticken, weil jetzt irgendeine Sorge kommt. Fange ich jetzt nicht an, das in Frage zu stellen, sondern ich halte dran fest. Ein Junge hatte einen Baum zum Freund. Sein bester Freund war ein Baum. Er hat den ganzen Tag mit dem Baum gespielt, der im Garten stand. Er hat ihn umarmt, darauf geklettert, als er ein bisschen größer war. Als er noch größer war, hat er ein Baumhaus gebaut. Und sie umarmten und sie liebten sich. Mein Freund, der Baum. Da gab es auch mal ein Lied in den 70ern, aber das war ein anderes Lied. Und eines Tages ist der Junge älter geworden und er ist weggegangen von dem Baum. Er hat das Haus verlassen und auch seinen Freund, den Baum. Jahre später kommt er traurig zurück und der Baum fragt den Jungen, wie kann ich dir helfen, mein Freund? Ich habe dich so lange nicht mehr gesehen. Und der Junge, der inzwischen größer geworden ist, sagt, ich brauche Geld. Ich habe kein Geld. Und dann sagt der Baum, ich habe auch kein Geld, aber nimm meine Früchte und verkauf sie. Okay, gute Idee. 2 Jahre vergehen und der Junge ist natürlich wieder nicht zu sehen. Er wird langsam erwachsen. Und plötzlich fällt ihm ein, ich würde gerne ein Haus haben, ich werde heiraten, ich brauche ein Haus. Und er denkt, ah, der Baum, der war immer so toll. Der hat immer Verständnis gehabt für mich. Und er besucht seinen Freund, den Baum, wieder und sagt, hey, ich will ein Haus bauen, ich werde heiraten. Und der Baum sagt, ich habe kein Haus, aber kannst meine Äste nehmen. Ich denke, da müsste schon ein großer Baum. Schönes Haus rauskommen dabei. Vielen Dank, nimmt die Äste und verschwindet. Jahre später kommt er wieder, die Ehe ist kaputt. Er ist einsam und er sagt zu seinem alten Freund, dem Baum, hey, mir geht's nicht gut. Ich brauche ein bisschen Zeit alleine. Ich würde gerne ein Boot haben, weil so ein Boot, Zeit mit mir auf dem Meer. Und da sagt der Baum, ich habe kein Boot, aber du kannst meinen Stamm nehmen. Und er nimmt den Stamm und baut sich das Boot und ist wieder verschwunden. Und am Ende eines Tages kommt er wieder zu ihm und er sagt, hey, diese Reise, die hat mir jetzt auch nicht so geholfen. Ich bin leer, ich bin unglücklich. kannst du mir noch irgendwas geben? Und der Baum sagt, du, ich habe dir nichts mehr zu geben, aber setz dich einfach auf meine Wurzeln. Und so setzte sich der Mann einen ganzen Abend lang auf die Wurzeln seines Freundes. Und von Stunde zu Stunde spürte er, wie dieses tiefe Glück, dieses Gefühl von Geborgenheit zurückkam, das er zuletzt in seiner Kindheit gespürt hatte. Ich glaube, dass Hören etwas mit Nähe zu tun hat. Das ist der letzte Punkt für heute Abend. Ich glaube, dass wir in der kleinen Geschichte merken, dass Gott alles gibt und am Ende setzt sich auf meine Wurzeln und erst dann wird der Mann wirklich wieder glücklich und weiß, was Zufriedenheit und Geborgenheit wirklich und Friede bedeutet. Es geht ja um Friede hier in diesen Tagen. Und das ist ein Bild für uns, was Gott uns gibt heute Abend, dass er sagt, Leute, meine Stimme zu hören, zu mir kommen oft Menschen, die sagen, David, ich habe jetzt meinen Job gekündigt, kannst du mir helfen? Was sagt Gott? Ich höre ihn nicht, ich suche ihn, aber da kommt nichts. Ein anderer Freund, Ehe kaputt gegangen, was machen wir? Wir schreien uns nur an, aber Gott ist weg, ich höre ihn nicht. Und ich habe das Gefühl, dass auch wie bei mir so krampft, dann wollen wir jetzt unbedingt, was ist mit dir? Bist du im Urlaub? Und Gott sagt, es ist einfach die Nähe. Setz dich auf meine Wurzeln. Halt es einfach aus bei mir in der Nähe. Da muss keine Antwort kommen, sondern Nähe ist die Antwort. Nähe. Gott suchen. Ich habe mir angewöhnt, dass ich manchmal, und wenn ich dann so eine Reise habe wie heute auf dem Gleis, da muss ich aufpassen, dass die Leute nicht denken, dass ich ein Bettler bin, weil manchmal laufe ich so durch die Gegend, hast du auf einmal 5 Euro in der Hand. Entschuldigung, ich wollte. Es war nur so ein Reflex, dass ich so manchmal so, hey Gott, boah, ich habe dich aus den Augen verloren. Da habe ich mir angewöhnt, so Gott, schlag ein, so give me 5 und dann spüre ich, dass Gott das merkt, dass ich so meine Hand öffne. Das ist so für mich so. Manchmal mache ich es heimlich, so dass keiner sieht. So. Ja. Aber ich will seine Nähe, weil ich merke, ohne Nähe ist es nicht möglich. Also für mich, da kann gerne jemand was anderes finden, wäre ich sehr neugierig. Aber ohne Gottes Nähe funktioniert es nicht. Einer meiner liebsten Verse in der Bibel heißt, dir nahe zu sein, ist mein ganzes Glück. Und heute verstehe ich das eigentlich mehr denn je, dass David damit in Psalm 73, ich glaube, das war auch mal Jahreslosung, oder? Kann das sein? Ja, vor ein paar Jahren. Dass er tatsächlich so diese Tiefe gefunden hat. Dass er gesagt hat, hey, ich habe jetzt verstanden, die Nähe ist es. Dir nahe zu sein, ist mein ganzes Glück. Alles andere, was wir vorher versucht haben, taugt nicht, um glücklich zu machen. Denkt mal drüber nach, wann habt ihr das letzte Mal Gottes Nähe empfunden? Wann habt ihr das letzte Mal Gott wirklich so sehr intim, ganz nah an euch rangelassen? Ich glaube, dass wir alle heute, wenn wir mit Hören anfangen, morgen geht es um Gottvertrauen, auch sehr spannend, das baut darauf auf. Ich glaube, dass wir hier in diesen Tagen vielleicht alle so eine Sehnsucht haben, dass wir eine neue Qualität des Hörens brauchen. Und Hiob und viele andere im Alten Testament haben es uns vorgemacht. Hiob, ich bin total fasziniert, wenn man das Buch durchliest, dass einer der frömmsten Menschen seiner Zeit sagt am Ende des Buches, in 42. Kapitel, Gott, ich kannte dich nur vom Hörensagen. Jetzt aber habe ich dich gesehen, erkannt, berührt. Also Hiob kriegt eine neue Qualität und danach heißt es, sein Leben wurde ein anderes. Er war zigmal mehr gesegnet, hatte zigmal mehr Erfolg, aber erst dann, als er die Nähe Gottes erkannt hat. Und selbst Hiob, was sollen wir dann erst sagen? Daniel, oder? Anke, Stefan, was sagen wir? Wie ist unsere Qualität vom Hören, wenn einer wie Hiob, ich weiß nicht, ob man den eingeladen hätte zum Missio Camp, man hätte wahrscheinlich gesagt, damals, boah, der Hiob, weiß nicht, der ist ja Wahnsinn, wenn der kommt, da brauchst du keine Zeltstangen, das fällt von alleine, das Zelt, weil der so strahlt, der ist Wahnsinn, denn, boah, der ist fromm. Und selbst der würde hier auf der Bühne stehen und sagen, Leute, ich muss mal was gestehen. Ich kannte Gott nur vom Hören sagen, also quasi oberflächlich. Und jetzt erst habe ich ihn gesehen. Und es ging Abraham so, es ging David so, als er Mist gebaut hat und Vergebung hatte. Es ging Mose so und vielen anderen, die plötzlich eine neue Qualität des Hörens hatten in ihrem Leben. Und erst dann sagte Gott zu diesen Helden für uns, und jetzt kann ich dich segnen. Jetzt hast du mir gezeigt, dass du eine Sehnsucht hast, dass dein Herz mich sucht, dass du nicht zu mir kommst, nur weil du jetzt schnell eine Antwort brauchst und dann bist du wieder weg. Und trotzdem ist Gott gnädig. Und ich empfehle trotzdem so oft Menschen, wenn sie sagen, hey, wie kann man denn Gott hören? Wie kann man denn an so einer Kreuzung im Leben stehen und das Richtige machen? Und da habe ich ganz oft diesen Psalm 32, Vers 8, da heißt es, Gott sagt dir, ich will dir den richtigen Weg zeigen, den du gehen sollst. Also den Vers sollte wirklich jeder auswendig kennen, weil wir uns immer wieder fragen, hey Gott, wo geht's jetzt lang in meinem Leben? Spätestens an Silvester fragen wir uns wieder. Und Psalm 32, Vers 8, Gott sagt, ich will dir den richtigen Weg zeigen und jetzt kommt's mit den Hörern. Ich will dir sagen, was du tun sollst, spricht der Herr. Also an Gott liegt's nicht. Ich glaube, er will sprechen. Und eine Menge Theologen in diesem Land würden jetzt hier oben wahrscheinlich, wenn wir eine Podiumsdiskussion hätten, mir widersprechen und sagen, Herr Kadel, also das mit dem Hören, das ist so symbolisch in der Bibel, das war vielleicht mal vor 5000 Jahren so, also wir Theologen, wir haben alle Gott noch nie gehört, da würde ich eine schöne, feurige Diskussion hier, Daniel würde ich auch mit hochholen, Stefan und Anke, und wir würden diskutieren mit Theologen, hallo, also nicht mit Atheisten, mit Theologen würden wir in Deutschland diskutieren, dass man auch heute noch Gott hören kann. Und morgen geht es ums Gottvertrauen. Und auch da kann man mit vielen Menschen diskutieren, dass man Gott heute auch noch vertrauen kann und er vertrauenswürdig ist. Vielen Dank for listening to me. Thank you.
David Kadel sprach auf dem Missio Camp 2019. Mehr vom Missio Camp gibt's auf missio-camp.de.